Wie schon die letzten Sonntage nochmal die Erinnerung, es ist warm und ihr habt hinten genug Wasser. Fühlt euch frei, auch während der Predigt aufzustehen, euch zu erfrischen. Ist auch gut, wenn ich ein bisschen wach bleibe und mir Gedanken mache, warum ihr aufsteht. Ich habe euch heute Bilder mitgebracht. Schaut doch mal, was seht ihr denn hier für ein Bild? Ist dies ein Pferd? Braucht ihr noch einen Moment? Es wird ein bisschen schwerer. Was meint ihr? Ist dies ein Huhn, Hahn? Was würdet ihr sagen, wenn ich behaupte, es ist kein Pferd und es ist kein Hahn, es ist ein Mensch? Ihr werdet auf den ersten Blick, ich sehe es in euren Augen, leicht irritiert. Vielen geht es genau so, dass wenn jemand zum ersten Mal ihnen sagt, wenn du das Alte Testament liest, wirst du Jesus finden. Vielen geht es genau so. Dieses Pferd ist kein Pferd, es ist eine menschliche Hand. Der Schatten einer menschlichen Hand. Du könntest nie auf diesem Pferd reiten. Dieses Pferd würde dich niemals vorwärts bringen. Du könntest mit dieser Hand wohl eine Menge bewegen, aber nicht mit dem Pferd. Und dieses Huhn ist kein Huhn, es ist eine menschliche Hand. Du könntest nie erwarten, dass du irgendetwas von diesem Huhn hättest, was immer du mit ihm machen wolltest. Mit der Hand wohl schon. Ihr Lieben, genau so ist das Gesetz des Alten Testaments. Ein Schatten von Jesus Christus. Das Gesetz konnte niemals irgendeinen Menschen voranbringen. Genauso wie du mit diesem Schatten des Pferdes nicht viel anfangen kannst. Das Gesetz hat nichts gebracht. Letztendlich genauso wie der Schatten eines Huhnes dir nichts bringt. Es sind jeweils nur Schatten. Das Gesetz Moses ist genauso ein Schatten von Christus. Ein Schatten von Christus. Das ist die ganze Aussage der Predigt von heute. Wenn es also zu warm wird, dann erinnert ihr euch zumindest daran. Wir sind in Kolosser 2, 16 und 17. Wir hatten ein wenig thematische Pause und haben uns die Dämonen angeguckt und den Satan, der gebunden ist und welche Macht und Fähigkeit er nun noch hat oder nicht mehr hat und was genau es mit uns Gläubigen zu tun hat, und kommen nun in Kolosser 2 zu dem nächsten Aspekt der Herrlichkeit und Erhabenheit Jesu Christi, nämlich seine Rolle zum Alten Testament, genauer genommen zum Gesetz Moses. Wir lesen in Kolosser 2, 16 und 17 die Verse des heutigen Texts, der heutigen Predigt. Kolosser 2, 16. So lasst euch von niemand richten, wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen oder den Körper hat. Wir müssen das Alte Testament richtig verstehen. Es gibt so unterschiedliche Weisen, wie Theologen versuchen, es auszudrücken und in der Vergangenheit, ja, ihr vielleicht schon Aspekte gelesen, gehört habt. Viele Menschen sind unterwegs, auch in Berlin. Vor ein paar Wochen erst habe ich wieder mit jemandem gesprochen, dem es ganz, ganz übel ging, weil er den Sabbat nicht hält oder wenn er ihn nicht hält. Es ist nicht so, dass das irgendwo weit weg wäre, sondern wenn ihr nicht schon mit der Frage konfrontiert wart, werdet ihr es werden. Und wenn ihr noch nicht mit der Frage konfrontiert wart, solltet ihr euch damit beschäftigen, denn wir müssen wissen, was das Alte Testament sagt. Nun, das Alte Testament mit seinen Institutionen, mit den Aspekten, die Gott im Alten Testament gegeben hat, hat ein Ziel in Jesus Christus. Wir haben heute nicht die Zeit, das wer weiß wie groß auszubreiten, aber die Elemente, die der Predigttext uns gibt, wenn wir die schaffen abzuarbeiten, bin ich glücklich. Wir sehen die ganzen 5 Bücher Mose. Die 5 Bücher Mose, sie werden auch Tora genannt, sind für die Juden die Weisheit. Die 5 Bücher Mose sind die Weisheit. Wer ist die Weisheit? Jesus Christus ist die Weisheit. Das haben wir schon in Kolosser in den vorigen Versen gesehen, vor allem in Kolosser 2, 3. Nur wenige Verse vorher, in Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Wir haben im Alten Testament den Tempel. Der Tempel ist für den Juden der Ort der Gegenwart Gottes. Ihr erinnert euch, die Stiftshütte, Gott wollte bei den Menschen sein. Nun, wo wohnt Gott vollkommen? Wer ist vollkommen Gott? Kolosser 1, 19 haben wir auch schon gehabt. Das ist alles viele Monate her. Nebenbei, wir sind bei Predigt Nummer 30 in der Kolosser-Serie. Kolosser 1, 19. Und es gefiel Gott, denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Wo wohnt Gott also vollkommen? In Jesus Christus. Nicht mehr im Tempel, nicht mehr in der Stiftshütte, in Jesus. Dann haben wir uns in Kolosser 2, 11 bis 13 schon die Beschneidung angeguckt. Wir sind nicht beschnitten von Menschenhand, sondern durch und in Jesus Christus. Weil wir in ihm sind, sind wir weggerissen aus aller Sünde und aller Schwierigkeit oder Verlorenheit. Die Beschneidung hat ihren Gipfel und ihr Ziel in Jesus. Denn er, die Beschneidung des geistlichen Herzens, die vollbringt er. Und nun unsere 2 Themen, die Paulus jetzt anspricht in Vers 16 vom 2. Kapitel. Die Feste, die Neumonde und die Sabbate sind für Israel und für die Juden heilige Tage, die einzuhalten sind. Paulus sagt uns heute in unserem Text, diese Tage sind nur ein Schatten auf den, der das Wesen ist, Jesus Christus selbst. Und dann haben wir die ganzen Speisevorschriften, was du essen und trinken darfst als Jude. Auch das ist für die Juden einzuhalten gewesen, um rein zu sein. Und der Text heute zeigt uns auf die Realität von diesem Schatten des Essens und Trinkens findet sich in Jesus Christus. Ich habe die wichtigen Punkte der Predigt alle vorne weggestellt. Die Anwendung kommt am Ende noch, ja, dass ihr dann wieder aufmerksam seid. Aber das nächste, Schatten und Wirklichkeit, was ihr euch merken müsst, wenn es um diesen Text geht, und um jedes Nachdenken darüber und um jedes Gespräch, was ihr haben könnt, ist Folgendes. Ein großer Irrtum bei vielen. Die Verfasser des Neuen Testaments haben den 5 Büchern Mose keine zusätzliche Bedeutung gegeben. Sie haben keine neue Bedeutung in den 5 Büchern Mose gefunden oder erklärt. sondern die Verfasser des Neuen Testaments, nebenbei gesagt, Jesus inklusive, ihr erinnert euch vielleicht an die Bergpredigt, sie verstanden Mose mit seiner ursprünglich beabsichtigten Absicht. Es war schon immer Moses Absicht, das Volk auf den Retter hinzuweisen und nicht ihnen durch das Gesetz Rettung zu geben. Das ist ein großer Unterschied. Und Mose wusste, dass das Gesetz nicht rettet. Es hat noch nie gerettet. Genauso wenig wie dieses Pferd, was ihr gerade gesehen habt, euch irgendwo hinbringt. Genauso wenig konnte das Gesetz als Schatten auf Christus nur auf Christus hinweisen und hatte keine Kraft in sich. Das Gesetz wird im Neuen Testament verschieden beschrieben. Paulus beschreibt es in Galater 3 als Lehrmeister. Lehrmeister sind die Erzieher der damaligen Zeit. Wenn du ein Kind warst und die Eltern ein bisschen Unterstützung sich eingekauft haben, ja, heute unsere Grundschullehrer, dann hießen die Lehrmeister. Die haben den Kindern das Einmaleins des Lebens beigebracht und Paulus sagt, das ist das Gesetz. Es zeigt uns und bringt uns bei, dass wir Gnade brauchen, dass wir es nicht können, dass wir es nicht schaffen. Und dann sagt er in Galater 3, 25, nachdem der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Das Gesetz hat also gar keine Rolle mehr. Nicht mehr eine nebensächliche, sondern gar keine mehr. Der Verfasser vom Hebräerbrief macht deutlich, dass die ganze Ordnung sich ändern musste. Auch ein Thema und ein Aspekt, der wahrscheinlich vielen von euch neu ist. In Hebräer 7,12 lesen wir, denn wenn das Priestertum verändert wird, so muss notwendigerweise auch eine Änderung des Gesetzes erfolgen. Welches Priestertum wurde geändert? Ich stimme alle überein, dass Jesus der neue und bessere Priester ist. Aber was hat sich geändert? Geändert hat sich, dass Jesus weder aus Aaron kommt, noch aus dem Stamm Levi. Habt ihr euch schon mal gefragt? Und das hat Gott getan, um ganz Israel deutlich zu machen, so wie sich das Priestertum ändert. Der vollkommene Priester ist nicht aus dem Stamm Levi, so ändert sich sein ganzes Gesetz. Dass Jesus nicht aus dem Stamm Levi ist, ändert alles. In Hebräer 8, der Hebräer-Schreiber erklärt viel zu diesen Themen. In Hebräer 8, Vers 5 sagt er uns, diese dienen einem Abbild und einem Schatten des Himmlischen, gemäß der göttlichen Weisung, die Mose erhielt, als er die Stiftshütte anfertigen sollte. Achte darauf, heißt es nämlich, dass du alles nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Was ist das ganze Gesetz und die ganze alttestamentliche Anbetung? Ein Schatten des Himmlischen. Das wusste Mose. Er hat es gesehen. Und er hat es nur abgepaust. Eine Vorschattierung. Zwei Kapitel später in Hebräer 10, Vers 1 lesen wir, denn weil das Gesetz nur ein Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch nicht, auch mit den gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Der Hebräer-Schreiber sagt deutlich, weil es nur ein Schatten ist, hat es keine Kraft. Es hatte noch nie Kraft. Kraft wozu? Irgendjemanden, Juden oder Heiden, zur Vollendung, zur Heiligkeit in den Himmel zu bringen. Die Absicht der neutestamentlichen Schreiber ist es, auf diesen neuen Bund hinzuweisen. Diesen neuen Bund, der den Alttestamentlern klar war, dass er kommen muss. Schauen wir in Hebräer 8, 6 bis 13 hinein, ein bisschen längerer Text. In Hebräer 8, Vers 6 erklärt Jeremia schon den Bund für veraltet. Hebräer 8, 6. Nun aber hat er einen umso erhabeneren Dienst erlangt, als er auch der Mittler des besseren Bundes ist. Hier geht es um Jesus, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. Denn wenn jener erste Bund, also das mosaische Gesetz, tadellos gewesen wäre, so wäre nicht Raum für einen zweiten gesucht worden. Denn er tadelt doch, indem er zu ihnen spricht. Hier kommt das Zitat aus Jeremia 31. Und Jeremia 31 sagt schon, hört gut zu, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten zu führen, das ist Mose, denn sie sind nicht in meinem Bund geblieben und ich ließ sie gehen, spricht der Herr. Es ist immer noch Jeremia, der spricht, wir lesen in Vers 10, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Immer noch Jeremia, Vers 11, und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, er kenne den Herrn. Denn es werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, denn ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten und an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. All das sagte Jeremia schon in Jeremia 31 und der Autor des Hebräerbriefes macht noch mal klar, worum es ihm geht, im nächsten Vers, in Vers 13. Indem er sagt, also Jeremia, einen neuen hat er den ersten Bund für veraltet erklärt. Was aber veraltet ist und sich überlebt hat, das wird bald verschwinden. Hat Jeremia noch unter dem alten Bund gelebt? Ja, aber er wusste schon von dem neuen und ihm war schon klar, der alte ist nun alt. Der Moment, an dem du weißt, ich ziehe in eine neue Wohnung, für den einen oder anderen trifft das hier zu, ist die aktuelle Wohnung alt. Egal, ob der Umzug schon stattgefunden hat oder nicht. Wenn du ein neues Auto kaufen willst, du weißt schon, du brauchst es, ist das aktuelle schon alt. Versteht ihr? Jeremia hat schon gesagt, der Bund ist veraltet und er hat gesagt, er wird bald verschwinden. Er wird bald verschwinden. Was ist also der alte Bund? Galater 3 sagt, ein Lehrmeister. Hebräer 7 sagt, ein verändertes Priestertum. Es ist nicht mehr Levi und Aaron, wo Jesus Abstammung herkommt und deshalb ein verändertes Gesetz. Hebräer 8 und Hebräer 10, Mose wusste, dass es ein Abbild, ein Schatten ist. Hebräer 8, Vers 10, der neue Bund. Hebräer 8, Vers 13, der alte Bund ist veraltet. Wenn wir uns das vor Augen halten, dass Jeremia schon sagte, der Bund ist veraltet, dann war es nie Jeremias Ziel, Israel zur Rettung zu führen, indem sie das Gesetz wiederhalten. Jeremia war einer der Propheten. Die Propheten haben immer gepredigt, was die ersten 5 Bücher Mose sagen. Das war ihre Hauptaufgabe. Die Propheten Hauptaufgabe war, die ersten 5 Bücher Mose in ihrer Zeit zu predigen. Ein bisschen neue Offenbarung war auch noch dabei. Aber Jeremia hatte schon nicht die Absicht, sie durch das Halten des Gesetzes zu retten, sondern Jeremia hatte schon die Absicht, dass das Volk versteht, dass sie was braucht? Eine Beschneidung am Herzen. Das war schon Jeremias Absicht und das war schon Moses Absicht. Denn auch Mose hat uns nicht vom Sündenfall geschrieben, damit wir bloß nicht handeln wie Adam und Eva. Auch Mose hat uns nicht vom Turmbau zu Babel geschrieben, damit wir bloß nicht handeln wie die Leute zum Turmbau zu Babel. Auch Mose hat uns nicht von den Leuten vor der Arche Noah, vor der Sintflut geschrieben, damit wir bloß nicht handeln wie die bei der Arche Noah, vor der Arche Noah. Es ist alles die Wiederholung der Verlorenheit und des Versagens des Menschen mit dem Ziel, dass keiner mehr die Ausrede hat, ich schaffe das alleine. So wie Matthias gerade gepredigt hat, dann sind da 8 Leute, die in der Sintflut überleben, alle gerecht und ihre Nachkommen sündigen wieder. Damit Paulus dann in Römer 3 sagen kann, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Und das hat Gott ja tausende lang bewiesen. Worin? Indem er ein Gesetz gegeben hat, nicht damit das Gesetz rettet, sondern damit das Gesetz dir zeigt, sobald es ein Gesetz gibt, willst du es brechen. Und das nennt die Bibel Sünde. Und dagegen, davon musst du gerettet werden. Das ist der ganze Punkt des Alten Testaments gewesen. Und die Propheten wussten es. Sie haben nie auf das Gesetz vertraut zur Rettung in Ewigkeit. Der alte Bund, sagt Jeremia schon, muss verschwinden. Nun, merkt euch, das Gesetz Moses ist ein Schatten. Ein Schatten. Kolosser 2,17, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber Christus das Wesen hat. Christus ist der Körper, Wesen oder Körper übersetzt, und dieser Körper, er wirft einen Schatten nach vorne, zeitlich nach vorne. Und dieser Schatten Christi ist das Gesetz. Er ist der Körper. Das Gesetz Mose war nie gedacht zu retten. Die Absicht Gottes mit dem Gesetz war schon immer, auf den Messias hinzuweisen, auf den, der das Gesetz erfüllt und zur Seite tut. Und davon lesen wir in Hebräer 10,1. Denn weil das Gesetz nur ein Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Kann dich dieses Pferd irgendwo hinbringen? Nein. Wenn du aber weißt, dass dieses Pferd ein Schatten ist von einer Hand, die diesen Schatten wirft, dann kannst du von diesem Pferd auf diese Hand schließen. Seit wann weiß die Menschheit, dass es diesen Messias geben muss und geben wird? Seit 1. Mose 3, Vers 15. Adam und Eva wurde sofort diese Hoffnung gegeben. Und sie wussten, dass es um Schatten geht und nicht um das Wesen selbst. Deshalb hat Mose gesagt, hat Jesus gesagt in Johannes 5, denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben, denn von mir hat er geschrieben. Wer hat von Jesus geschrieben? Mose. Nicht erst Jeremia. Und deshalb sagt Mose persönlich in 5. Mose 18, Vers 15, einen Propheten wie mich wird der Herr dein Gott erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern. Auf ihn sollst du hören. Auch Mose wusste, dass er nicht das Ende der Fahnenstange ist, dass er nicht der Messias ist, dass er nicht die Erfüllung von 1. Mose 3, 15 ist. Und so schreibt dann Paulus später in Römer 10, Vers 4, denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Bis zum Glauben ist das Gesetz nützlich. Es zeigt dir auf, dass du unfähig bist und dass du das Gesetz nicht halten kannst. Und wenn du kapitulierst und glaubst, ist es null und nichtig im nächsten Moment. Noch ist Israel nicht gerettet. Noch ist dieser Körper Christus nicht da. Kolosser 2,17 hat eine zukünftige Perspektive. Schauen wir in Kolosser 2,17 rein. Die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen. Auch Paulus ist klar, Pfingsten war nicht das Ende der Fahnenstange. Nein, Israel hat eine Zukunft, Israel wird gerettet werden und dann wird alles kommen, was verheißen ist. All die Verheißungen der Propheten, die ausstehen. Also, Christus wird wiederkommen und dann ist die vollständige Erfüllung da. Schatten der Dinge, die kommen sollen, wovon Christus das Wesen oder den Körper hat. Manche von euch sind schon, falls ihr im Livestream seid, manche von euch werden noch dieses Land verlassen für ein paar Tage, wir nennen das Urlaub. Was brauchen wir im Urlaub als erstes? Wir nehmen mal diese Welt ohne Smartphones. Wir brauchen als erstes Schilder. Schilder weisen uns darauf hin, wo es hingeht. Und ich vereinfache mal diese Illustration. Da auf dem Schild, ich weiß, es gibt es nicht so schnell, aber steht Italien. Wir steigen ins Auto und folgen den Schildern nach Italien. Die Schilder gibt's ja gar nicht. Wir wissen, es geht erstmal über Nürnberg und über München. Glaube ich. Aber wir wissen auch, wir wollen nach Italien. Irgendwann kommt dieses Schild. Willkommen in Italien. Und wir wissen, die Kinder fragen immer, ne? Sind wir schon in Italien? Sind wir schon über die Grenze? Das ist das Kommen Jesu gewesen. Der Übergang über die Grenze in das Land, wo wir hinwollen. Aber dann kommt die Frage, sind wir schon da? Wo wollen wir eigentlich hin? Wahrscheinlich an den Strand. Wir würden sogar teilweise davon reden, dass wenn wir in Italien anhalten, am Rastplatz, liebe Kinder, wir sind im Urlaub, oder? Es ist nicht komisch, dass wir schon da sind und noch nicht da sind. Das ist ganz natürlich. Und genauso ist es mit Christus. Wir sind längst weg vom Gesetz. Die Landesgrenze ist hinter uns. Aber wir sind auch noch nicht ganz da. Wir haben noch ein paar Meter vor uns, aber nicht mehr viel. Und dann, wenn wir da sind, wird Christus in seiner ganzen Herrlichkeit regieren, sein Friedensreich aufrichten. Israel wird gläubig werden. Und wir erkennen Jesus in vollkommener Weise, wie auch Mose ihn gekannt hat. Wer von euch würde sich das Babyfoto seines Verlobten angucken? In der Verlobungszeit. Wenn du mit ihm oder ihr zusammen bist. Anschauen und bewundern. Niemand würde das tun. Wir haben ein paar Hochzeiten vor uns im Berliner Raum in den nächsten Wochen. So ähnlich sind wir. In der Verlobungszeit, wir warten noch auf den Moment der Herrlichkeit. Aber wir wissen schon, wer es wird. Es ist Jesus. Und keiner würde zurückschauen und sich irgendwelche Schatten oder Abbilder von früher anschauen. Nun, wir haben verstanden, das Gesetz ist ein Schatten, nicht das Wesen. Es hatte niemals Kraft. Es hatte niemals das Ziel, jemanden zu retten. Es hatte nur das Ziel, auf Christus hinzuweisen, der das Wesen hat. Wir waren in Vers 17. Jetzt gehen wir zurück zu Vers 16 und gucken uns an, was beschreibt Paulus als Schatten. Im ganzen Zusammenhang von Kapitel 2 an im Kolosserbrief hat Paulus eine Menge Sorge um die Kolosser, weil es Irrlehre gibt, die sagen will, du brauchst Jesus und du musst noch was hinzufügen. Und es waren schon einige der Predigten, die wir angeschaut haben, und es werden die nächsten werden. Heute die Gesetzlichkeit, die behauptet wird, du hinzufügen sollst von Irrlehrern. In der nächsten Predigt den Mystizismus, die Engelsanbetung. Diese Sorge treibt Paulus an, dass es Menschen gibt, die die Gemeinde in Kolosse ein schlechtes Gewissen machen, sogar verurteilen, weil sie sagen, du musst den Sabbat halten, du musst den ersten Monatstag halten, das sind die Neumonde, du musst die Feste einhalten. Du darfst dies nicht essen, du darfst jenes nicht trinken. Und deshalb diese scharfe Warnung von Paulus in Vers 16, so lasst euch von niemand richten. Lasst euch von niemand richten. Paulus ist wirklich stark in seiner Aussage. Er wählt hier den Imperativ, die Aufforderungsform, und es ist ein Hör auf, dich richten zu lassen. Die Zeitform, die er wählt im Griechischen, macht deutlich, dass diese Verurteilung stattgefunden hat. Dass Leute da waren, die gesagt haben, bist kein echter Christ. Was du alles auf deinem Teller hast. Und er sagt, hört auf, lasst euch nicht richten. Wegen was? Speise oder Trank oder bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind. Lasst euch nicht richten. Es ist klar, dass dieses Wort eine Verurteilung mit sich trägt. Es ist nicht nur eine Beurteilung, ist nicht so weise, das zu machen oder könnte man auch so machen, sondern das, was hier passiert ist, du liegst falsch. Das ist das Richten, was die Kolosser erfahren haben. Und Paulus sagt ihnen, hört auf, lasst euch nicht richten. Diese Irrlehre, die besagte, dass das Alte Testament eingehalten werden muss, der musste Einhalt geboten werden. Auch heute sind wir unter einer Menge Beschuss, falsche Philosophien, ganz viel unter dem Deckmantel der Psychologie hat die Gemeinde infiltriert. Immer Gottes Wort plus etwas. Genauso der Mystizismus, Thema der nächsten Predigt, die Behauptung, dass irgendeine außerbiblische Offenbarung da sei, irgendeine Vision oder auch die Askese. Du musst dies oder jenes unbedingt lassen. Du brauchst diese und jene Fastentage. All das, diese körperlichen Entbehrungen, all das sind verschiedene Elemente, wie auch in unserer Zeit diese Irrlehre um sich greift. Paulus geht dann noch darauf ein. Gesetzlichkeit ist hier unser Thema in Vers 16. Die Gesetzlichkeit des Judentums primär. Denn das Alte Testament und das Gesetz Moses war der echte Schatten auf Jesus. Die Gesetzlichkeit ein wenig größer gefasst, trifft natürlich auch zu auf alle möglichen anderen Religionen und gesetzlichen Sichtweisen, die überall vorherrschen. Aber im direkten Zusammenhang bei den Kolossern war es die judaistische Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit generell ist kraftlos. Warum? Weil das Gesetz nur ein Schatten ist. Gesetzlichkeit ist immer kraftlos. Hört ihr das? Gesetzlichkeit ist immer kraftlos, weil Gesetz immer nur ein Schatten sein kann. Gesetzlichkeit ist nutzlos, weil Gesetzlichkeit dein Fleisch nicht unter Kontrolle bringen kann. Gesetzlichkeit kann dein Fleisch nicht unter Kontrolle bringen. Es ist nicht zu bändigen mit dem Fleisch. Das Schwierige an der Gesetzlichkeit ist, sie ist so trügerisch. Sie ist so trügerisch, denn deine innere Rebellion kann absolut verdeckt sein in deinen moralisch perfekten Taten und deinem Leben. Der Leistungsstandard, den du aufsetzt, den hältst du. Aber in dir drin rebellierst du gegen Gott. Das ist Gesetzlichkeit. In seinem Kommentar zum Kolosserbrief zitiert John MacArthur Gardiner Spring. Und Gardiner Spring sagt Folgendes: Ein rein moralischer Mensch mag seine Pflichten gegenüber seinen Mitmenschen sehr gewissenhaft erfüllen, während er die unendlich wichtigen Pflichten, die er Gott gegenüber hat, völlig aus den Augen verliert. Davon, Gott zu lieben und zu dienen, weiß er nichts. Was auch immer er tut oder unterlässt, er tut nichts für Gott. Er ist ehrlich im Umgang mit allen, außer mit Gott. Er beraubt niemanden, außer Gott. Er ist undankbar und treulos gegenüber niemandem, außer Gott. Er empfindet Verachtung und spricht vorwurfsvoll von niemandem, außer von Gott. Das ist der gesetzliche Mensch. Und deshalb ist Gesetzlichkeit nutzlos. Und das Gesetz ist kraftlos. Egal wie gut und schuldlos du in deinen Augen sein magst. Die Frage, die gestellt werden wird, ist: Hast du Gott geliebt? Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und nur schon dieses Gesetz allein, die Summe des Gesetzes, zeigt uns, wenn wir ehrlich sind, wir sind unfähig. Nein, wir können es nicht. Wir brauchen einen Retter. Wir brauchen den Messias. Arbeiten wir uns in Kolosser 2,16 durch die Phrasen durch, die Elemente durch, die die Judaisten vorgebracht haben. Lasst euch nicht richten, im Speziellen bei den Kolossern, Speise oder Trank, bestimmte Feiertage, Neumondfeste oder Sabbate. Man könnte viel darüber sagen. Ich versuche es kurz zu umreißen. Essen und Trinken, das erste Thema, worum Irrlehrer die Kolosser verurteilt haben. Diese Irrlehrer müssen gesagt haben, dass die Kolosser Christen das jüdische Zeremonialgesetz einhalten müssen. Diese Verbote in Bezug auf Essen und Trinken gehen auf 3. Mose 11 und weitere Texte zurück. Nun, 3. Mose 11 ist das Zeremonial- und Speisegesetz Israels und sie wurden erlassen, diese Gesetze von Gott für Israel, um Israel als Gottes besonderes Volk zu kennzeichnen gegenüber allen anderen Völkern um sie herum. Gott wollte, dass das Volk heilig ist und deshalb sollten sie so leben. Und es war richtig, dass sie so gelebt haben. Aber dieses Gesetz hatte nicht ein Ziel in sich selbst, sondern es hatte die Absicht, dass das Volk auch geistlich heilig wäre. Nun, interessant ist, dass hier die Irrlehrer in Kolosser 2,16 nicht nur Essen haben, sondern auch Trinken. Das Trinken, dafür gab es kein generell gültiges Gesetz in 3. Mose. Das Trinken war nur ein Gesetz für die Naziräer. Ihr erinnert euch, Simson. Und für die im Priesterdienst. In 3. Mose 10,9 sehen wir, du und deine Söhne, die Priester, sie sollen weder Wein noch berauschendes Getränk trinken. Das galt aber nicht für alle. Und in 4. Mose 6 sehen wir die Naziräer, 4. Mose 6,3, so soll er sich, also der Naziräer, der diesen Gelübde gegeben hat, von Wein und starkem Getränk enthalten. Diese Irrlehrer, wie Irrlehrer das gerne tun, nehmen also nicht nur das Gesetz Moses, was für alle galt, die Speisevorschriften, sondern sie packen das Trinken auch noch mit dazu, was eigentlich nur für Priester und Naziräer galt. Und so sehen wir in Kolosser 2, dass sie beides kombinieren. Nun ganz kurz, falls ihr in letzter Zeit 3. Mose nicht gelesen habt, zum Warmwerden. Keine Sorge, wir lesen nicht das ganze Speisegesetz, aber ein bisschen, um uns zu erinnern und Jesus zu preisen, was wir alles nicht zu halten haben. 3. Mose 11, Vers 1, einiges überspringen wir. Und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach zu ihnen. Rede zu den Kindern Israels und sprecht. Jetzt kommt das Speisegebot. Das sind die Tiere, die ihr essen dürft, von allen Tieren auf Erden. Alles, was ganz gespaltene Klauen hat und Wiederkäut unter den Tieren, dürft ihr essen. Aber von den Wiederkäuern und denen, die gespaltene Klauen haben, sollt ihr die folgenden nicht essen. Das Kamel, halb so wild, denn obgleich es wiederkäut, hat es doch keine gespaltenen Klauen, darum soll es für euch unrein sein. Ebenso den Klippdachs, denn obgleich er wiederkäut, hat er doch keine gespaltenen Klauen, darum soll er für euch unrein sein. Und den Hasen, denn obgleich er wiederkäut, hat er keine gespaltenen Klauen, darum soll er für euch unrein sein. Ferner das Schwein, es hat ganz gespaltene Klauen, aber es ist kein Wiederkäuer, darum soll es für euch unrein sein. So geht es weitere knapp 40 Verse weiter. Und dann kommt er in Vers 44 zu dem eigentlichen Punkt. 3. Mose 11, 44, denn all diese Reinheitsgebote, denn ich bin der Herr, euer Gott. Darum sollt ihr euch heiligen und sollt heilig sein, denn ich bin heilig und ihr sollt euch nicht verunreinigen mit irgendwelchem Getier, das auf der Erde kriecht. Denn ich der Herr bin es, der euch aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, um euer Gott zu sein. Darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Die Absicht war, dass Israel die Heiligkeit Gottes widerspiegelt. Musst du und muss ich die Heiligkeit Gottes widerspiegeln? Müssen wir die Heiligkeit Gottes widerspiegeln? Ja, aber nicht in Form dieser Gesetze. Jesus erklärt auf in Matthäus 15,11, nicht was im Mund hineinkommt, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herauskommt, verunreinigt den Menschen. Wir selbst haben das Problem und sind das Problem. Und ihr erinnert euch an Apostelgeschichte 11, die Verse 3 bis 18, Petrus sieht das Tuch und Gott sagt, iss, ich habe es für rein erklärt. Apostelgeschichte 11, 8 bis 10 sagt Petrus, keineswegs, Herr, denn nie ist etwas Gemeines oder Unreines in meinen Mund gekommen. Aber eine Stimme vom Himmel antwortete mir zum zweiten Mal, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Dies geschah aber dreimal und alles wurde in den Himmel hinaufgezogen. So zeigt Gott in der Apostelgeschichte, dass es vorbei ist mit den Essensgeboten. Und Ich überspringe den Teil. In Apostelgeschichte 15 haben wir das Konzil zu Jerusalem. Heidenchristen kommen zum Glauben. Es kommt die Frage, wie machen wir das alles mit dem Gesetz? Und dort in Apostelgeschichte 15 zeigt uns die Schrift, wie die Apostel damit umgegangen sind. Und es wurde kein Sabbat den Gläubigen auferlegt und keine Speisegebote auferlegt. Das Einzige, was in Apostelgeschichte 15 den Gläubigen damals auferlegt wurde, war kein Blut essen. Nicht, weil dieses Gebot hält und anhaltend ist, sondern aus Liebe zu den Juden, die so stark zum Glauben, so stark im Judentum zum Glauben gekommen sind, für die war dieses Blutessen einfach so ein Unding, so unvorstellbar, dass die Apostel gesagt haben, es ist weiser, dass ihr kein Blut esst. Vor 30 Jahren evangelisierte mein Vater in den russischen Kasernen hier um Berlin. Und diese russischen Militärs hatten allesamt ein Leben in Trunkenheit hinter sich. Und zu diesem Zeitpunkt damals, für einige Jahre, heute nicht mehr, hat die ganze Gemeinde sich damals entschieden, wir verzichten auf Alkohol. Denn es sind so viele aus unseren Reihen, die aus Trunkenheit heraus gerettet wurden. Und es wäre lieblos, sie in Anfechtungen hineinzubringen. Und genau das in Apostelgeschichte 15 passiert. Nicht, das Blut darf immer noch nicht gegessen werden. Wenn du Blutwurst magst, guten Appetit. Oder dein Steak entsprechend rare. Aber damals, nein. Und wenn du heute jemandem damit ein Anstoß bist, solltest du es auch lassen. Dazu kommen wir noch in einigen Minuten. Das Essen und Trinken wurde aufgehoben von Jesus, von den Aposteln und auch von dem Apostelkonzil. Neben Essen und Trinken sehen wir die Feiertage. Die Feiertage, Neumondfeste und Sabbat können wir wesentlich kürzer abhandeln. Feiertage sind einfach all die Tage, an denen Israel zusammengekommen ist, um zu opfern. In der Regel Brandopfer, 1. Chronik 23, fasst auch diese Feiertage so zusammen, nur in anderer Reihenfolge. 1. Chronik 23, 31, auch haben sie dem Herrn alle Brandopfer zu opfern an den Sabbaten, den Neumonden und den Festen, in der erforderlichen Zahl nach der Vorschrift beständig vor dem Herrn. Also dieses wurde immer wieder wiederholt und es war eine gängige Zusammenfassung, Feste, Neumonde, Sabbate, weil das die Tage waren, die das Gesetz vorgeschrieben hat, wir gucken uns das nicht alles an, wo zu opfern war. Und offensichtlich gab es in Kolosse, Kolosser 2,16, Leute, die gesagt haben, du musst diese bestimmten Feiertage einhalten. Passa, Pfingsten, Laubhüttenfest und so weiter. Und Paulus sagt, ein Schatten. Nicht mehr und nicht weniger, ein Schatten. Die Neumondfeste, Neumond ist der jüdische Kalender. Einmal im Monat, ihr lest im Alten Testament, in 4. Mose 28, am ersten Tag eurer Monate sollt ihr dem Herrn als Brandopfer darbringen. Nun, der erste Tag der Woche war Neumond. Das ist der Zusammenhang. Ist nur einfach einmal so beschrieben und einmal so beschrieben. Der erste Tag der Woche hier in 4. Mose 28 ist das Neumondfest. Und so schreibt er dann in Vers 14, wir können einmal auf die nächste Folie gehen. Das ist das monatliche Brandopfer für jeden Monat im Jahr. Um diese Opfer ging es also. Was du zu essen hast, was du zu trinken hast und an welchen Tagen du zu opfern hast. Den Irrlehrern. Opfer haben die natürlich nicht mehr gebracht, aber die Tage sollte man noch einhalten. Und vor allem den Sabbat. Nun, über den Sabbat haben wir schon viel gepredigt und gehört in den letzten Monaten. In der Schöpfungswoche hatten wir den Sabbat und in Kolosser hatten wir ihn schon. Ich habe in dem Lesen vom Kommentar von MacArthur zum Kolosser 10 Gründe gefunden, warum der Sabbat nicht einzuhalten ist, und ich dachte, das als Auffrischung nehmen wir nochmal durch. 10 Gründe, ganz kurz und knapp für euch zur Erinnerung. Vor allem auch, weil ich gerade vor ein paar Wochen dieses Gespräch hatte, wie wichtig der Sabbat doch sei. Erstens, der Sabbat war ein Zeichen des alten Bundes für Israel. Zweitens, das Neue Testament ruft an keiner Stelle mehr zum Halten des Sabbats auf. Drittens, der einzige Hinweis zum Tag des neutestamentlichen Gottesdienstes in Apostelgeschichte 20 ist, dass sie sich am Sonntag trafen. Viertens, im Alten Testament finden wir keinen Hinweis darauf, dass Heiden zur Zeit des Gesetzes Mose den Sabbat einhalten sollten. Fünftens, wir finden keinen Hinweis auf das Halten des Sabbats vor dem Gesetz Moses. Sechstens, das Jerusalemer Konzil hat den Gläubigen nicht auferlegt, den Sabbat zu halten. Siebtens, Paulus warnt die Heidenchristen vor vielen Sünden in seinen Briefen. Aber nie spricht er vom Brechen des Sabbats. Achtens, Paulus ermahnt die Galater, dass sie meinen, spezielle Tage halten zu müssen, inklusive des Sabbats. Also sogar eine Ermahnung, Galater 4. Neuntens, Paulus lehrte, dass der Sabbat eine Angelegenheit der christlichen Freiheit ist, Römer 14,5. Und zehntens, die frühen Kirchenväter von Ignatius bis Augustinus, ihr dürft gerne die Kirchengeschichtsseminare nochmal nachhören, lehrten, dass der Sabbat aufgehoben ist und die Gemeinde sich am Sonntag zum Gottesdienst versammelt. Warum ist zehntens wichtig? Weil eine Menge Leute meinen, die Gemeinde hat sich erst 400 nach Christus angefangen, sonntags zu treffen. Und das war alles Philosophie. Und sie sind alle schwach geworden. Nein, sind sie nicht. Seit Apostelgeschichte 20 treffen sich die Gläubigen am Sonntag. So viel zu Kolosser 2, 16 und 17. Gesetzlichkeit ist gefährlich. Lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank. Lasst ihr von niemand ein schlechtes Gewissen machen, am Sonntag was zu tun oder nicht zu tun, am Samstag was zu tun oder nicht zu tun. Lasst ihr von niemand ein schlechtes Gewissen machen, Gemüse zu essen oder nicht zu essen und Fleischsorten vielfältiger Art zu essen oder nicht zu essen. Es ist keine Angelegenheit der Gottesfurcht, der Gottseligkeit oder dessen, was Gott fordert. In Galater 4,10 geht Paulus so weit, dass er Folgendes sagt: Ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. So kritisch ist das für Paulus. Wenn du dem Zeug zu viel Gewicht gibst, dem Schatten, und versuchst, auf diesem Pferd zu reiten, dann hast du gar nichts verstanden. Versteht ihr das? Wenn wir vom Pferd sprechen, versteht ihr es. Wenn wir vom Gesetz sprechen, müssen wir genauso klar auseinanderhalten, was Schatten und was Wesen ist. Es war schon immer nur ein Schatten. Nochmal Kolosser 2,17. Der Text lautet: Die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen. Dieser Schatten ist bewusst in Paulus griechischer Wortwahl ein dauerhafter Schatten. Paulus sagt, es war schon immer ein Schatten und es bleibt immer nur ein Schatten. Genial, oder? Das ist kein Zufall. Er hätte eine andere Wortwahl nehmen, wenden können, eine andere Zeitform, speziell gesagt, und deutlich machen können, dass es eine Tatsache sei. Eben nicht. Unveränderlich sind diese Dinge ein Schatten. Schon immer und bleibend. Und wisst ihr, was auch schon immer ist und bleibend? Der Körper. Schon immer und bleibend ist der Körper Christus. Auch das ändert sich nicht und war von jeher so. Wie lange? Hebräer 9, 8 bis 10. Damit zeigt der Heilige Geist deutlich, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbar gemacht ist, solange das vordere Zelt Bestand hat. Hier beschreibt der Hebräer-Schreiber die Opferung, die Opferrituale damals. Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, in welcher Gaben und Opfer dargebracht werden, die, was das Gewissen anbelangt, den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst verrichtet. Der nur aus Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen besteht und aus Verordnungen für das Fleisch, Achtung, die bis zu der Zeit auferlegt sind, da eine bessere Ordnung eingeführt wird. War es falsch für Israel, das alles zu halten? Natürlich nicht. Aber diese bessere Ordnung ist nun eingeführt. Die Landesgrenze ist überschritten. Und die alte Straßenverkehrsordnung, die gerade noch galt, gilt nun nicht mehr. Die Grenze ist überschritten. Der alte Bund, das ist oft die Sprache, die die Schrift verwendet, ist ein alter Bund, ein altes Testament. Und es gilt nun nicht mehr. Wenn es ein neues Testament gibt, ich meine jetzt das, wenn ich sterbe, was eintreten soll, dann ist das vorige Testament ungültig. Und so sind diese Bilder und Metaphern, die die Bibel benutzt, schon so klar, wir müssen sie einfach nur annehmen und sagen, es ist vorbei. War es sinnlos? Natürlich nicht. Aber es hat uns nur bis zu Christus gebracht. Und dann ist es vorbei. Unsere Kinder haben an ihren Smartphones, die eins haben, Bildschirmzeiten und Regeln. Was, wann, wie funktioniert und nicht funktioniert. Warum haben sie diese Regeln? Weil sie als Kinder lernen müssen, dass sie wen brauchen? Jesus brauchen. Hast du das je miteinander in Verbindung gebracht? Deine Bildschirmzeit der Kinder mit Jesus? Das ist der Punkt. Denn diese Bildschirmzeit ist ein Gesetz. Und sobald es ein Gesetz gibt, will ich das Gesetz übertreten. Und da ist völlig egal, ob deine Bildschirmzeit 60 Minuten am Tag ist oder 8 Stunden am Tag ist. Egal, wo du als Eltern diese Bildschirmzeit ansetzt, diese Linie ziehst, ich kann dir versichern, weil die Bibel es sagt, dein Kind wird, egal wo die Grenze gezogen wird, sie übertreten wollen. Glaubt ihr mir? Das ist das Wesen des Gesetzes. Jedes Gesetz, was aufgestellt wird, drängt mich dazu, weil 1. Mose 3 wahr ist und wir Sünder sind, dass ich es überschreiten will. Das Einzige, was ich schwer überschreiten kann, sind die 3 Streifen auf der Autobahn, unbegrenzt, aber auch da kann ich noch was als nächstes tun. Wo sind unsere Bleifüße? Rechts überholen. Versteht ihr? Es hat einfach kein Ende. Egal wie wenig Gesetze ich habe, ich will es brechen. Wie viele Gesetze hatte Adam und Eva? 1 einziges. Sie wollten es brechen. Es liegt also nicht an dem Gesetz. Es liegt an dir und mir. Und wohin zeigt uns das Gesetz? Wohin muss es uns drängen? Zu deiner Unfähigkeit, egal welches Gesetz einzuhalten, und dann zu deinem Hilferuf. Jesus, du hast es eingehalten, bitte rechne mir deine Gerechtigkeit zu. Und das ist die Anwendung und unser Alltag. Die Anwendung und unser Alltag ist, wir lassen das richten und wir gebrauchen das Gesetz richtig. Wir lassen das richten und wir verurteilen nicht andere Leute, also wir meinen jetzt Gläubige, weil sie das eine oder andere tun, weil sie die Entscheidung anders setzen. Wenn wir mal die Bildschirmzeit nehmen, ja, weil sie eben 30 Minuten mehr haben, diese Familie. Das ist nicht gleich das Versagen der Eltern. Im Alltag richten wir auf so vielerlei Weise. Römer 14,2 sagt, der eine glaubt, alles essen zu dürfen, der andere isst Gemüse. Und Römer 14 macht uns deutlich, zusammen mit 1. Korinther 8-10, wie dieses Richten in Bezug auf christliche Freiheit auszuleben ist. Ihr könnt gerne diese Texte näher studieren. Der ganze Punkt in Römer und Korinther ist, dass Paulus sagt, Römer 14,5 zum Beispiel, jeder sei seiner Meinung gewiss. Römer 14,7, keiner lebt sich selbst, keiner stirbt sich selbst, denn leben wir, so leben wir dem Herrn, und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Das Gericht wird für jeden Einzelnen kommen, und er wird Antwort geben, warum er wo, was, wie getan hat. Aber achtet darauf, einander nicht zu verurteilen. Es geht so schnell. Im Kontext meines Predigerunterrichts habe ich viel mit Männern zu tun, die aus stark gesetzlichen Hintergründen kommen, wenn man das so pauschalisieren darf. Unter anderem gibt es die Handhabung in Gemeinden, keine Ohrringe zu tragen. Einfach ein Beispiel. Und dieses Richten geht jetzt so weit in unserem Alltag, dass die einen, die die Freiheit der Ohrringe genießen, mindestens schmunzeln, im Herzen vielleicht schon mehr verurteilend über die Geschwister denken, die keine Ohrringe haben, oder die Gemeinden denken. Das ist genauso falsch, wie das, wenn die, die keine Ohrringe haben, die verachten, die Ohrringe haben. Versteht ihr gegensätzlich, das einander bedingt, geht von jeder Seite. Dieses Richten und Verachten, wo immer ich eine Linie ziehe, und gibt es eine Linie, es gibt immer eine Linie. Denn auch Ohrringe tragen kann Sünde sein. Wenn es das Gesetz Christi nicht mehr berücksichtigt, wenn es Gottlosigkeit kommuniziert oder irgendeinen anderen Aspekt, vielleicht sogar Schamlosigkeit, Unanständigkeit, Unzüchtigkeit. Natürlich, diese Grenze gibt es immer. Aber dieses Verurteilen voneinander ist genau das, wovor Paulus hier warnt. Beides ist nur Schatten. Es geht um viel mehr. Es geht nicht darum, dass dich das Nicht-Tragen oder das Tragen von Ohrringen retten könnte. Und das müssen die wissen, die Ohrringe tragen, und das müssen die wissen, die keine tragen. Aber du darfst auch nicht, wenn du meinst, du seist frei, deine Freiheit nun gebrauchen zur Zügellosigkeit. Vermisch deine Freiheit nicht mit Zügellosigkeit. Wir haben in unserem Kontext hier in Ostdeutschland, auch in 1. Mose immer wieder schon, diese Nacktheitskultur benannt. Und es ist eine dieser Elemente. Es ist keine christliche Freiheit, sondern es ist Gebot Gottes, sich zu bedecken. Egal, ob dich selbst oder ein Kunstwerk an der Wand oder irgendwo ausgestellt. Das sind Grenzen, die nichts mehr mit christlicher Freiheit zu tun haben. Und das ist nicht, Theo, ihr werdet jetzt gesetzlich. Nein, werden wir nicht. sondern wir nennen das Sünde, was die Bibel Sünde nennt. Und es gibt Grenzen, aber nicht die Gesetze Moses, nur ein Schatten. Wir haben also gelernt, dass wir Jesus erkennen, Mose richtig verstehen, dass wir den Schatten beiseite lassen, dass wir uns an Christus klammern und dass wir das richten lassen. Nun, vier Gedanken zu dem rechtmäßigen, gottgefälligen Gebrauch des Gesetzes heute. Erstens, jedes Gebot oder Gesetz muss dir und den Mitmenschen neben dir die Not der Begnadigung durch Christus aufzeigen. Denn wo immer es ein Gesetz gibt, ich habe schon gesagt, egal wie eng oder weit es ist, wo immer es ein Gesetz gibt, wollen wir es übertreten. Und sowohl ich muss mich erinnern, ich brauche Begnadigung, als auch jeder, mit dem ich zu tun habe. Ob das die 10 Gebote sind oder die Straßenverkehrsordnung oder die Steuergesetze, um nur einige zu nennen. Ein Gesetz reizt zur Übertretung. Es ist das, was in der Evangelisation passiert. Das Gesetz ist nützlich, zu sagen, du sollst nicht töten. Mit deinen Worten des Hasses tötest du schon. Du bist ein Übertreter des Gesetzes. Du brauchst Jesus. Aber auch ich brauche das. Ich brauche Begnadigung. Zweitens, wir hatten das Element bei der Bildschirmzeit. Deine Regeln der Kindererziehung müssen von dir als Schatten verstanden werden. Also bei dir meine ich jetzt die Eltern. Und von deinem Kind als Ordnung Gottes durch seine Eltern verstanden werden. Ich möchte euch Eltern herausfordern, jede Regel eurer Familie in Bezug zu Christus zu setzen. Nicht, dass du es jedes Mal schaffst, die Zeit würde nicht reichen, das Evangelium bei einer Übertretung zu erklären, aber du musst es können. Sonst musst du über deine Regel nachdenken oder über deine Herzenshaltung. Warum es diese Regel gibt. Denn diese Regeln sind nicht dafür da, dass du ein ruhigeres Leben hast. Sorry. Ich musste auch irgendwann drüber hinwegkommen. Sie sind dafür da, dass deine Kinder Christus kennenlernen. Also behandel du deine Regeln als Schatten, nicht als Selbstzweck. Verstehe, dass deine Regeln der Kindererziehung keine Kraft haben, dein Kind zu erretten. Sondern sie haben die Fähigkeit, deinem Kind zu zeigen, dass diese Regel übertreten wurde wegen seines gefallenen Zustands und dass nur einer alle Regeln eingehalten hat. Und das war Jesus. Viertens, verurteile Geschwister nicht und mach ihnen kein schlechtes Gewissen in Fragen der christlichen Freiheit. Drittens war das und viertens, erkenne Gottes Wesen und Heiligkeit in seinem Gesetz. Preise Christus für sein Werk. Danke ihm für den Heiligen Geist. Lerne aus der Theologie, hier meine ich des Alten Testaments, und lebe heilig unter dem Gesetz Christi. Dieses Gesetz hatte einen großen Nutzen. Es hatte die Absicht, die bestehen bleibt, dass wir heilig leben, wie Gott heilig ist. Und es hatte die Absicht, uns Menschen zu zeigen in dem ganzen Alten Testament und in all den Erzählungen, wie Gott ist. Theologie, also das Wesen Gottes, wird wieder gespiegelt, die ganze Bibel hindurch, das Alte Testament hindurch, in Geschichtsform. Lerne daraus und danke Jesus für sein Werk. Aber unser Auftrag ist nicht geringer. Und unsere Fähigkeit ist so viel größer, weil wir den Heiligen Geist haben, der uns befähigt, der uns die Liebe zum Gesetz Christi schenkt und die Kraft, es einzuhalten. Egal, ob du ein Gebot hast oder 613 Gebote, der Mensch will sie übertreten. Und so ist das ganze Ziel des Alten Testaments. auf die Notwendigkeit des Messias hinzudeuten. Und könnt ihr jetzt verstehen, warum die Menschen bei der Geburt Jesu so gejubelt haben? Und die Engel in Lobpreis ausgebrochen sind, weil er endlich kam. Derjenige, der das Gesetz weggetan hat. Der Grenzübergang überschritten. Ans Kreuz genagelt, die ganzen Satzungen. All das hat Christus getan. Und wir in diesem letzten Punkt heilig leben, diesen greift Petrus auf in 1. Petrus 1, 13 bis 21. Und er schreibt dort, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, hier zitiert Petrus 3. Mose 11, was wir anfangs gelesen haben, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Hier in 1. Petrus 1 sehen wir, welchen Nutzen das Gesetz immer schon hatte, auf die Heiligkeit Gottes hinzuweisen und die Menschen Gottes in Heiligkeit aufzurufen und es auch heute noch hat. Wir sollen heilig leben, weil er heilig ist. Und wir sollen uns an den erinnern, der uns losgekauft hat mit seinem kostbaren Blut. Und so wollen wir jetzt das Abendmahl gemeinsam feiern und diesem unserem Herrn dafür danken und ihn loben, dass er uns losgekauft hat. Diese Unfähigkeit, die du hattest, die du anerkannt hast, wenn du sie anerkannt hast und im Glauben reagiert hast auf Jesus als den, der rettet. Das ist die Erinnerung im Abendmahl, die wir nun feiern wollen. Er ist derjenige, der uns vollkommen gemacht hat in seinem vollkommenen Leben. Und so wollen wir uns erinnern daran und als Antwort auf unser Lob und unsere Freude auch aus dieser Predigt gemeinsam Brot brechen und vom Kelch, vom Wein trinken und uns erinnern an das, was Jesus, wie Jesus das Abendmahl eingesetzt hat in Lukas 22, als die Stunde kam, während dem Passamahl, setzte er sich zu Tisch und die 12 Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird.